Okay, Isolation Berlin. Schön, euch mal wieder zu sehen. Über ein Jahr später ist viel passiert seitdem. Zum Beispiel ein neues Album.
Ja.
Vergifte dich. Ja, ihr habt wahrscheinlich schon echt viel darüber gesprochen. Das ist ja auch schon, wie alt ist das denn? Auch ein halbes Jahr schon wieder her.
Was kommt denn, ja?
Seid ihr eigentlich dann schon wieder im Kopf, also auch während der Tour im Kopf schon wieder beim nächsten Album?
Schon, ja. Also zumindest schreibtechnisch. Also eigentlich, wenn wir aus dem Studio kommen und fertig sind, dann sind wir eigentlich schon wieder bei neuen Songs. Also wir sind eigentlich ständig dabei, nach neuen Ideen zu suchen oder so. Das ist bei uns nicht so, dass wir irgendwie ins Studio gehen und dann überlegen, jetzt müssen wir Songs schreiben, sondern wir sind eigentlich die ganze Zeit in Empfangsstellung irgendwie und überlegen und suchen. Und ja.
Und gerade bei dem Album war es so, dass wir es halt ein Jahr vorher aufgenommen haben, bevor es rausgekommen ist. Das heißt, die Songs sind jetzt seit 1,5 Jahren so in der Fassung eigentlich. Mhm. Und deswegen beschäftigen wir uns nicht allzu viel jetzt mit dem.
Schon gar nicht mehr wirklich gültig, ne, was da so verhandelt wird. Aber auf dem Cover, was ist das für ein Gemälde? Habe ich nicht erkannt? Oder also habt ihr das selber gemacht, habt ihr es anfertigen lassen oder ist es was Berühmtes?
Nee, das ist noch nicht berühmt, aber vielleicht irgendwann. Nee, also mein Mitbewohner Yannick, der macht unser ganzes Artwork und mit dem haben wir uns zusammengesetzt und überlegt halt. Und in dem Album, auf dem neuen Album sind viele Songs, sind so traumartig und da wollten wir auch ein Cover, was traumartig ist irgendwie und das so Themen aufgreift und dieses Gefühl, so dieses traumartige Gefühl des Albums. Und dann hat er das gemalt. Und dann fanden wir es gut. Das ist so die Geschichte.
Ja, ihr werdet ja so als die Könige der Kneipenlyrik bezeichnet. Oder zumindest war das mal so ein Zitat. Ich glaube, was war es? Rolling Stone oder so. Und ihr steht auch dazu. Also du sagst ja selbst, ja, also wir hängen eher in Kneipen ab als im Berghain in Berlin. Aber trotzdem dachte ich mir, naja, ist es nicht doch ein bisschen zu platt oder zu trivial? Also ich verbinde mit euch jetzt eher jetzt nicht die Alki-Kneipe, sondern die so ein Wiener, weiß nicht, Kaffeehaus oder irgendwie eher so eine Bohème.
Es ist ein bisschen platt, also wenn es so eine Welt gäbe, in der es nur die Option Alki-Kneipe oder Berghain gibt, dann wären wir wahrscheinlich trotzdem noch nicht im Berghain, aber ansonsten ist die Formulierung trotzdem ein bisschen
sehr dürftig.
Ja. Also einzelne Sätze sind halt immer dann schwierig, dann könnte ich alles zusammenfassen. Aber es gibt Songs, die weiß nicht, über Kneipenabende handeln oder so, aber es ist halt ein ganz kleiner Bruchteil. Und ich glaube, viele projizieren dann auch einzelne, wenn dann mal Kneipe vorkommt, ist auf die restlichen Songs. Aber ich glaube, jeder hat dann so ein paar Dinge, die ihn dann ansprechen und besonders irgendwie auffallen. Und das ist dann das Thema für den, der es schreibt. Was sagt eigentlich mehr über den, der es geschrieben hat, aus als über uns als Band, glaube ich.
Ich glaube, es stand allerdings auch in unserem Pressetext, deswegen.
Ja, haben wir auch nicht geschrieben.
Naja, gut, es gibt ja verschiedene Arten von Kneipe. Also, muss ja nicht immer die letzte Spelunke sein. Es kann ja auch echt ein sympathischer Ort mit netten Leuten sein. Das geht ja auch. Ja, die Beschreibung eurer Musik ist auch immer ziemlich ähnlich, also traurig, depressiv, etwas lakonisch, selbstmitleidig, also das kommt ja alles irgendwie vor. Sind das, also würdet ihr sagen, oder du, Tobias, die du die Texte auch schreibst, wie viel deiner Persönlichkeit steckt da drin? Also bist das du 100% oder ihr? Oder ist es eher so eine Projektion auf euch?
Das sind so, also das sind alles so Mischwesen, würde ich sagen. Also meine Texte entstehen, wie gesagt, wie Träume. So kann man eigentlich auf den kompletten Songwriting, Textschreibeprozess irgendwie auch über den kompletten Textschreibeprozess sagen. Es beginnt mit irgendeinem Gefühl, ob das jetzt in einem Buch vorkommt, in einem Film oder wo auch immer, ist eigentlich egal. Und das ist eigentlich ein Mischwesen aus Erlebnissen, aus Dingen, die ich erzählt bekomme oder sehe und Fantasie. Das ist aus den drei Zutaten entsteht das eigentlich. Und, Texte entstehen im Prinzip genau wie Träume entstehen. Das ist ja genau der Prozess, wie Träume entstehen. Man, im Traum, durch das Unterbewusstsein kommen neue Geschichten, die sich zusammensetzen aus diesen drei Dingen. Und genauso lasse ich auch Songs entstehen.
Ich finde, Beschreibung von Musik es greift sowieso immer zu kurz, weil es einfach der Musik zu viele Ebenen gibt, die man halt mit Worten auch schlecht beschreiben kann. Deswegen. Und die Dinge, die wir über unsere Musik lesen, das ist halt meistens irgendwie. Also ich kann mich damit nie irgendwie identifizieren oder so, oder das nicht wirklich nachvollziehen.
Die Begriffe waren ja jetzt sogar eher noch Gefühlsbeschreibungen, also traurig, depressiv, lakonisch. Ja, und dann ist aber die Frage, drin, ja. Also seid ihr das wirklich oder versucht ihr nur einen Spiegel, also der Gesellschaft, wie ihr sie seht, einen Spiegel vorzuhalten? Das war jetzt ein bisschen.
Also was mich immer interessiert, sind halt Konflikte und da ist viel von mir drin natürlich und viele Geschichten, die ich selber erlebt habe. Und mich interessiert das immer, wie Menschen mit Leid und mit Trauer umgehen. So, das sind so Themen, die im Alltag halt nicht wirklich verarbeitet werden können, die schwer sind anzusprechen, die man nicht eben jetzt überall bereden kann. Und in der Kunst und in der Musik kann man halt darüber reden und kann man so Dinge rauslassen und kann sie verarbeiten. Und deshalb kommt es auch viel vor an den Texten, weil es dort halt möglich ist, ohne zu sehr weh zu tun oder zu verstören.
Habt ihr auch so gesellschaftskritische Elemente drin? Also zum Beispiel in Serotonin gibt es die Stelle, ich hole mir am Pfandflaschenautomat zurück, was mir gehört. Also das ist ja ein ganz klares Bild, was auch sehr konkret ist, gerade auf der Straße.
Ja. Also wir sind nicht bewusst gesellschaftskritisch, aber wir sehen. Ja, also ich würde eher sagen, dass ich Dinge halt zeichne, dass ich Dinge verarbeite, die mich beschäftigen. Aber es ist keine bewusste Kritik. So. Es ist nicht so, dass ich denke, ich will jetzt einen kritischen Song schreiben. Aber es sind ja Schicksale, die mich irgendwie berühren oder Dinge, die ich selber erlebt habe, die dann mit einfließen. Aber ich kann nicht bewusst kritisch Dinge ansprechen oder kritische Songs schreiben. Das passiert oder halt nicht. Ja, das ist nicht etwas, das ich. Also bewusst mache.
Also dann auch dieses Depressive und Vernichtende ist dann auch keine bewusste Reaktion auf diese du musst stark sein und optimiere dich Ideologie, die es ja auch gibt. Also in den Songs vergifte dich und wenn ich eins hasse, dann ist das mein Leben. Also es ist so ein bisschen dieses Gegenmodell zu den toten Hosen, steh auf, wenn du am Boden liegst.
Es sind keine bewussten Prozesse. Es ist halt wirklich, die entstehen wirklich wie Träume, diese Songs. Und ich weiß oft gar nicht selber, wo das herkommt. Ich fühle Dinge nach und beim Textschreiben traue ich mich auch in unangenehme Dinge reinzugehen, die ich mir selber nicht mag oder die mir an anderen Leuten vielleicht auch nicht gefallen. Und da baue das aus und gehe da gezielt rein in Dinge, die ich im Alltag unterdrücke und die ich im Alltag nicht ertrage. Und im Textdichten gehe ich gerade da rein, wo es weh tut, weil ich es da schaffe. Menschen können durch Texte, durch Gedichte, durch Musik Dinge verarbeiten, ohne sie verstehen zu müssen. Genau wie mit diesen Träumen halt. Also man kann Dinge verarbeiten, die man wahrscheinlich niemals in seinem ganzen Leben verstehen wird oder auch kann. Aber man kann sie trotzdem verarbeiten, aber nur in diesem künstlerischen Kontext.
Ah, das nimmst du dann schon bewusst wahr, eine Verarbeitungsprozess, ohne dass du es bewusst...
Das nehme ich wahr, also ich gucke danach drauf und denke so, oh krass, was ist das? Aber ich kann nicht so schreiben, dass ich sage, ich möchte gerne dieses Unrecht jetzt irgendwie beleuchten, das kann ich nicht. Das ist sehr andersrum, dass ich Dinge nachgehe und die gehen oft in eine ganz andere Richtung, als ich erst will und dann wundere ich mich selber und denke so, okay, krass, okay, ich schreibe es erstmal auf und dann gucke ich, wo es hingeht.
Und bei diesen Liebes- oder eher Anti-Liebesliedern ist es da auch so? Ich meine, da klingt das ja wirklich, als sei das eine erlebte Geschichte oder Beziehung gewesen.
Ja, viele Songs entstehen aus eigenen Erlebnissen einfach. Und dann beginnt das und ich probiere aber dann immer im Arbeitsprozess halt, daraus halt wirklich ein Lied zu machen und nicht einen zu persönlichen Tagebucheintrag, der dann zu weit geht.
Ja. Ja, in der Mitte wird es ja dann auch so ein bisschen privater mit Vergeben heißt nicht vergessen. Und Marie, inwiefern gehören diese beiden Stücke zusammen?
Marie ist ja ein bisschen, also zumindest auch in dem Plattenkontext, ist Marie so ein bisschen eine Antwort, also eine Gegenentwurf zu Vergeben, was nicht vergessen. Vergeben, was nicht vergessen ist ja ein Song über das Nicht-Weiterkommen, das sich auch fast festbeißen in der Trauer. Und es ist einfach nichts, egal was man macht, man kommt nicht weiter, man kommt nicht raus. Und Marie ist fast so der Gegenüberpart, der sagt, ja, es steht alles bereit. Guck einfach in die andere Richtung und geh weiter. Und alles ist, wenn du es willst, dann kannst du auch wieder Hoffnung finden und so. Ja. Also ich switche auch oft hin und her, dass ich dann anfange, einen Song zu schreiben, weiß ich nicht, an einen Menschen, der, weiß ich nicht, ich eine Beziehung hatte, dann fange ich an zu schreiben wie ein Brief an diesen Menschen und dann switche ich teilweise, kommt es vor, dass ich plötzlich merke, okay, oh, ich schreibe eigentlich gerade einen Brief an mich aus der anderen Perspektive und dann verändert sich das im Prozess. Das war bei mir, Marie auch ganz krass so, dass ich hin und her geswitcht bin. Das ist fast ein Dialog, der aber dann am Ende als Monolog von mir vorgetragen wird.
Bist du Marie?
Teilweise schon, ja. Also es ist hin und her geswitcht, ich weiß es nicht. Also am Ende des Tages weiß ich nicht mehr genau, wer das ist, und ist auch nicht mehr so wichtig. Dann.
Ja, sonst hätte ich gefragt, sind diese weiblichen Vornamen, sind das konkrete Personen? Also wahrscheinlich ja, aber sind das auch ihre echten Namen? Und das wäre ja dann doch sehr persönlich, auch für die Leute.
Das sind teilweise schon echte Namen, ja, aber ich habe, also, ja, teilweise schon. Teilweise sind es Decknamen, teilweise sind es echte Namen.
Ich finde, in Antimaterie steckt doch Anti-Marie, oder? Also hat das damit auch noch zu tun oder habe ich das jetzt nur...
Nee, das ist mir nicht bewusst, nee.
Also ist da nicht die Steigerung, diese, dass diese drei Songs sich quasi bis nee, zur totalen Autonomie...
Habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, nein. Antimaterie ist auch vor Marie entstanden.
Okay, ja, es ist auch, glaube ich, textlich gar nicht jetzt da dran. Es ist einfach nur dieser Titel, ist mir aufgefallen.
Ja, nee, bei Antimaterie geht es auch gar nicht um Liebe eigentlich. Ja.
So von der Dramaturgie des Albums fand ich auch ganz spannend. Am Anfang ist es eher so ein bisschen, ja, so ein bisschen rauer und grober, vielleicht sogar aggressiv teilweise. Dann in der Mitte eben die Liebesthematik auch ein bisschen softer. Und dann geht es über in so was Harmonisches, wo man auch viel Dreivierteltakt und so Element of Crime-Stimmung, wo man so ein bisschen mitschunkeln kann. Ist das von euch eine bewusste Entscheidung, ein Album so auch also musikalisch so aufzubauen in solche... Kapitel.
Wie haben wir die Platte aufgebaut? Ich weiß gar nicht mehr, was ist der Gedanke dahinter war.
Wir haben extrem lange uns damit beschäftigt, mit dem Aufbau. Man kommt halt zusammen und man schreibt dann diese Songs fertig im Studio und dann überlegt man, dann entsteht meistens auch so eine Art Geschichte so durch die Songs. Man macht sich da am Anfang, man geht nicht da ran und sagt, wir schreiben jetzt eine Geschichte so, aber man, meistens finden die Songs sich selber zusammen zu einer Geschichte und das wie haben viel über die Texte auch dann sind wir daran gegangen, dass es diesen Aufbau gibt. Und ja, es war alles recht intuitiv. So.
Es gibt jetzt nicht so einen konkreten Bogen wie beim letzten Album, was ja im Prinzip wirklich eine Geschichte erzählt hat.
Ja.
Das ist ein bisschen loser.
Ja, wir haben ja eher wie an so einen Dialog gedacht, wie geht es zum Beispiel Vergeben, was ich vergessen und Marie, dass die Songs ein bisschen in den Dialog treten. Aber das, also auch wie ich Texte schreibe, entsteht das eher intuitiv. Diese ganze, ja, auch die Reihenfolge, das ist nichts, was wir dann so wirklich so technisch durchsprechen. Das könnte jetzt darauf folgen. Und wir spüren dem nach und stellen es um und hören es nochmal dann so durch in der Reihenfolge und gucken, wie es sich am besten anfühlt, oder?
Ja, das ist textlich und musikalisch halt irgendwie... Ein Weg, Spannungsbogen gibt
ja, einen Weg beschreitet irgendwie.
Ja, eben, also textlich nämlich auch. Da gibt es auch fast so thematische Blöcke. So ein bisschen du und die Welt oder du und die Gesellschaft, dann du und deine Gefühle und dann nur noch die anderen. So die Leute wollen Blut sehen und nochmal so der Blick nach außen.
Das ist halt wahrscheinlich, wenn man das jetzt wirklich so analytisch betrachten möchte, dann ist die Dramaturgie, wie sie jetzt ist auf der Platte, wahrscheinlich die Schnittmenge aus einer inhaltlichen Dramaturgie und einer musikalischen, weil eine musikalische, wenn man die Songs aufgenommen hat, dann innerhalb eines Albums eine musikalische Dramaturgie herzustellen, ist ja nicht wirklich schwer, wenn man weiß, wo man ungefähr hin möchte. Dann geht man nach Intensität und Dichte und Geschwindigkeit und dann versucht man das irgendwie mit dem Inhalt zu verbinden. Glaube ich, wenn ich das jetzt mal so auseinanderfriege.
Aber wie gesagt, es passiert halt eher intuitiv. Also während wir das machen, ist.
Das war jetzt eher so eine Analyse von unbewussten Vorgängen.
Ja, genau.
Ja, das stimmt schon. Also wenn jetzt der Text nicht so wichtig wäre und Texte sich sehr ähneln würden auch, dann wäre es einfach. Dann würde man sagen, okay, es beginnt so und so und musikalisch, aber da kommen dann die Texte in die Quere und dann sagt man, nee, das geht nicht, da kann man nicht so aufbauen. Also im Prinzip das, was David gesagt hat.
Ja, ganz zum Schluss vielleicht nochmal zu den Themen Trennung und auch Tod. Also ich lese das Ganze auch so ein bisschen als Trennung, als Chance oder so ein bisschen oder ans Schluss machen. Also ist ja eigentlich auch mal nicht verkehrt und es kann ja dann auch wieder schön weitergehen. Und naja, das Leben kann man ja auch eigentlich mal, also theoretisch kann man da ja auch mal Schluss machen oder ja, mal einmal. Jetzt wäre die Frage, na gut, Suizid ist vielleicht jetzt nicht so ein lockeres Thema wie eine Trennung. Also eine Trennung ist ja tatsächlich manchmal sinnvoll, Suizid sicher nie. Aber siehst du da oder seht ihr da einen Zusammenhang zwischen diesen beiden Dingen? Weil eine Trennung ja oft, je nachdem, aus welchen Gründen man es tut, für die andere Person oder eigene auch sowas wie ein Mord ist. Oder ein Suizid, wenn ich aus Leid mich trenne.
Ja, schon, ja. Also natürlich, wenn eine Beziehung stirbt, wenn eine Liebe stirbt, ist etwas unglaublich Schmerzhaftes. Und man sagt ja auch, du bist für mich gestorben. So der andere Mensch ist ja auch nicht mehr da und ist auch dann weg. Und, ja, ist ja so. Also man verliert ja auch einen Menschen bei einer Trennung. Das ist was unfassbar Schmerzhaftes. Genau wie wenn ein Mensch stirbt, ist natürlich noch viel schlimmer, aber ja.
Wir werden das ja
ich weiß nicht, ich denke immer noch nach, das ist viel zu schwierig für mich, da jetzt irgendwie eine greifbare Antwort.
Ich finde, man ist immer entweder Täter oder Opfer. So, ja, je nachdem.
Das dachte ich auch gerade.
Und dann, also ne, dann.
Wie man ist immer Täter oder Opfer?
Naja, also entweder ich trenne mich und dann töte ich.
Ich glaube, das ist auch ein Irrtum. Es kommt darauf an, für was man sich hält. Aber eigentlich, glaube ich, sind beide Täter und Opfer zugleich in jeder Beziehung.
Du meinst auf dem Weg, bis es so weit erst kommt?
Ja. Also es gibt nie einen Bösewicht oder einen Täter. Es ist immer. Alle Menschen sind Täter und Opfer zugleich.
Das ist eigentlich eine beruhigende Sache. wann ist mit neuem Stoff zu rechnen?
Ich will mich da noch nicht konkret festlegen, aber wir arbeiten dran.
Vielleicht können wir auch kein festes Datum sagen, aber wir arbeiten schon an neuen Songs. Und wird bestimmt bald neues Zeug kommen.
Ja, vielen Dank, Isolation Berlin, und viel Spaß auf dem Konzert gleich.